Hallo und herzlich willkommen zu Seitengeraschel, deinem Podcast, mit dem du in Geschichten eintauchen und auf Buchseiten davonfliegen kannst. Ich bin Christina und ich find's großartig, dass du da bist. Ja, der Juni ist schon wieder rum und irgendwie ist auch der schon wieder mal total an mir vorbeigeflogen, muss ich sagen. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das Semester bei mir an der Hochschule jetzt sprunghaft sozusagen auf sein Ende zugeht. Und ja, da ist es zeitlich echt immer ein bisschen knapp. Deshalb kommt auch dieser Podcast tatsächlich ein klein wenig spät. Aber es ist einfach so, ja, dass es mit der zeitlichen Kapazität gar nicht so einfach ist, den Podcast zu produzieren und einen Blog zu schreiben. Eben durch das Studium noch nebenher. Aber ich habe es geschafft und besser spät als nie, würde ich sagen. Ja, mein Lesemonat Juni, das war wirklich ein ganz erstaunliches Leseerlebnis für mich, muss ich sagen, weil ich wirklich super motiviert reingestartet bin in den Juni. Ich habe gerne gelesen und super viel auch gelesen. Ja, und dann bin ich aber ab Mitte des Monats völlig unverhoffterweise in eine richtig handfeste Leseflaute abgestürzt und hatte überhaupt keine Lust mehr auf Lesen. Ich glaube tatsächlich, dass das auch mit einem Buch zu tun hatte, das ich gelesen habe in der Zeit. Da würde ich euch aber im Lesemonat Juli erst darüber berichten, weil ich dieses Buch auch im Juni nicht fertig bekommen habe. Ich habe im Juni 4 Bücher fertig gelesen, über die ich euch jetzt auch gerne ein bisschen näher erzählen möchte. Ja, und ich glaube, da quatsche ich auch nicht mehr länger drum rum, sondern starte gleich mit dem ersten Buch, das da heißt »Am kürzeren Ende der Sonnenallee« von Thomas Brussig. Ja, das Buch »Am kürzeren Ende der Sonnenallee« von Thomas Brussig ist ja schon etwas älter. Also es ist ja gar kein ganz neues Buch mehr und es gibt es auch als Film, soweit ich weiß. Tatsächlich hatte ich, als ich das Buch gelesen habe, weder den Film eben, ja, noch das Buch vorher schon mal gelesen und ich war dennoch sehr drauf gespannt. Ich hatte es Anfang Juni eigentlich eher durch Zufall im Bücherregal meines Freundes entdeckt und habe mir das dann mal geschnappt und habe es mir auf der Couch gemütlich gemacht, um ja mal reinzuschauen und habe es dann auch ziemlich in einem Rutsch durchgelesen. Es handelt von Micha Kuppisch, einem Teenager, der am kürzeren Ende der Sonnenallee in Ost-Berlin lebt, und zwar direkt neben der Mauer. Und dabei wird seine Geschichte aus seiner Sicht erzählt, ja, wo es gewissermaßen um seine Jugendzeit eben geht. Und falls ihr euch jetzt fragt, was hat's eigentlich mit diesem kürzeren Ende der Sonnenallee so auf sich, was bedeutet das? Dann kommt hier die Erklärung. Die Sonnenallee verläuft nämlich in dieser Geschichte sowohl durch Ost- als auch durch West-Berlin. Und dabei gehören sage und schreibe 60 Meter dieser Sonnenallee eben in den Osten Berlins, während der Rest dieser Allee, also es sind wohl einige Kilometer, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, eben im Westen hinter der Mauer liegen. Und eben auf diesen 60 Metern Sonnenallee, die es noch in den Osten geschafft haben sozusagen, steht eben das Haus, in dem Micha mit seiner Familie wohnt. Ja, und diese Geschichte beschreibt sozusagen das Teenagerleben von Micha und seinen Freunden. Und dabei geht es eben um ihre ganz typischen Teenagerträume, um ihre Pläne und um ihre Sorgen und alles, was einen eben in diesem Alter so bewegt. Und während beispielsweise Michas bester Kumpel, der den Spitznamen Wuschel hat, während er beispielsweise ganz Ost-Berlin auf den Kopf stellt, um an die neuesten Schallplatten aus dem Westen zu kommen, also die Rolling Stones und so weiter, während der sich eben mit solchen Sachen beschäftigt und sich ganz der Suche nach Schallplatten verschrieben hat, treiben Micha wiederum ganz andere Sorgen um. Denn Micha ist in die wunderschöne Miriam verliebt, von der er sogar schon einen Liebesbrief bekommen hat. Leider ist aber durch ein Missgeschick dieser Liebesbrief direkt in der Todeszone der Mauer gelandet und Micha kann ihn jetzt nicht lesen und deshalb muss dringend ein Plan her. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, ja, wie die Jungs im Umfeld der Sonnenallee eben sehr erfinderisch werden, um eben auf ihre ganz eigene Art und Weise sich ihre Wünsche zu erfüllen, die sie eben so haben, obwohl es das politische Regime der DDR ihnen dabei echt nicht einfach macht. Und dabei gibt es eben nicht nur sehr herzerwärmende, rührende und humorvolle Szenen, wo man auch mal richtig lachen muss, sondern es wird auch wirklich deutlich, unter welchem Druck die Bevölkerung im Osten zur Zeit der Teilung in Deutschland wirklich gestanden hat. Denn wir lernen zum Beispiel auch Michas Familie kennen, in der, ja, jedes Familienmitglied mehr oder weniger wirklich sein Bestes gibt, um als mustergültiger Bürger der DDR, ja, gelten zu dürfen, gewissermaßen. Da ist vor allem Michas Mama sehr hinterher. Sie möchte immer einen guten Eindruck hinterlassen und möchte sozusagen der gesamten Umwelt zeigen, dass sie eine sehr gute DDR-Bürgerin ist und ihre Familie eben auch, weil sie sich eben davon Vorteile erhofft für ihre Familie. Aber im Innersten der Menschen sieht es oft eben ganz anders aus als das, was sie nach außen hin zeigen. Und bei manchen ist doch der Gedanke an Flucht und die Verzweiflung viel größer, als man je ahnen würde. Und das fand ich sehr emotional und auch sehr überraschend, muss ich sagen, an einigen Stellen. Ja, und dieses Buch ist geprägt wirklich von einem feinen und ja warmherzigen Humor, würde ich sagen. Und dieser Humor nimmt das DDR-Regime auf so eine ganz großartige Weise voller Humor und auch mit so einem leichten Augenzwinkern auf die Schippe. Und auf der einen Seite gibt's so eine ganz tiefgründige, manchmal ganz leise, feine Kritik, manchmal eine sehr, sehr laute, die eben ja dieses Regime auf die Schippe nimmt und ihm dabei so den Spiegel vorhält, auf eine ganz entwaffnende Weise, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und bei all diesen Momenten bleibt zwischen Schmunzeln und Lachen, wo man wirklich auch mal richtig herzhaft loslachen muss, bleiben aber auch viele Momente, ja, die einen sehr berühren, würde ich sagen, und die einen auch dazu bringen, nochmal nachzudenken und mal in sich zu gehen und vielleicht auch mal ein bisschen durchzuatmen. Ja, und aus meiner Sicht ist es wirklich so, dass dieses Buch heute noch wichtiger ist denn je. Denn es hat eine Botschaft und es zeigt uns etwas. Und ich glaube, das funktioniert für jeden, ganz egal, ob wir zum Beispiel damals schon auf der Welt waren, als diese Geschichte spielt oder nicht. Denn dieses Buch hat eine eindringliche Botschaft und es zeigt uns auf, wie wichtig und wie wertvoll Demokratie ist und wie wertvoll unser Rechtsstaat ist und wie wichtig es ist, dass wir eine freiheitlich-demokratische Grundordnung haben. Denn ich glaube, wir haben so eine Tendenz, dass wir das heute alles als selbstverständlich hinnehmen. Aber wir haben es doch unserer Demokratie und unserem Rechtsstaat zu verdanken, dass wir mit all unseren Freiheiten ausgestattet sind, die wir so genießen dürfen. Das muss man sich vielleicht auch mal bewusst machen. Denn ich dürfte zum Beispiel meinen Podcast bestimmt in einem Regime, das nicht durch einen Rechtsstaat gesichert ist, bestimmt nicht aufnehmen, ohne mit Repressalien rechnen zu müssen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich daran nochmal erinnert. Und genau das ist dieses Buch für mich. Es ist eine ganz wertvolle Erinnerung daran, dass Demokratie eben nicht selbstverständlich ist und dass sie was Wertvolles ist und dass sie was ist, was wir beschützen müssen, und zwar immer. Zum Abschluss habe ich noch einen Abschnitt aus diesem Buch für euch, der mich sehr berührt hat und der mir auch noch sehr lange in Erinnerung bleiben wird, da bin ich ganz sicher. Zum anderen spiegelt dieser Abschnitt des Buches auch diese Nachdenklichkeit wider, die von diesem Buch ausgeht, und auch so diese feinsinnige Sprache, die mir einfach wahnsinnig gut gefallen hat. Wir stürmten in die Zukunft, aber wir waren sowas von gestern. Mein Gott, waren wir komisch, wir haben es nicht mal gemerkt. Wer wirklich bewahren will, was geschehen ist, der darf sich nicht den Erinnerungen hingeben. Die menschliche Erinnerung ist ein viel zu wohliger Vorgang, um das Vergangene nur festzuhalten. Sie ist das Gegenteil von dem, was sie zu sein vorgibt. Denn die Erinnerung kann mehr, viel mehr. Sie vollbringt beharrlich das Wunder, einen Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, in dem sich jeder Groll verflüchtigt und der weiche Schleier der Nostalgie über alles legt, was mal scharf und schneidend empfunden wurde. Glückliche Menschen haben ein schlechtes Gedächtnis und reiche Erinnerungen. Ein tolles Zitat, oder? Ja, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mal eine heitere und zugleich nachdenkliche und warmherzig erzählte Geschichte aus Zeiten der DDR zu lesen, dann sei euch Am kürzeren Ende der Sonnenallee wirklich sehr ans Herz gelegt. Ich muss sagen, mich hat die Geschichte sehr bewegt und mir hat sie unheimlich gut gefallen. Das Buch ist im Fischer Taschenbuchverlag erschienen und hat 157 Seiten, was bedeutet, dass man es wirklich ganz entspannt auch mal an einem Abend durchlesen kann, weil es wirklich ein dünnes Büchlein ist und auch recht groß geschrieben. Als zweites Buch habe ich im Juni noch The Couple Next Door von Shari LaPena gelesen. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche, ich hoffe es zumindest. Ja, und dieses Buch, The Couple Next Door, hat noch eine Art Untertitel, wo drauf steht, jedes Paar hat seine Geheimnisse, manche sind tödlich. Ja, und ich muss sagen, der Thriller hat sich allein schon vom Klappentext her sehr spannend gelesen und hat mich sehr neugierig gemacht. Denn es geht um das Ehepaar Anne und Marco, die eines Abends bei ihren Nachbarn zu einer Dinnerparty eingeladen sind. Und die Gastgeberin Cynthia möchte aber ja einen ganz entspannten Abend nur unter Erwachsenen ausrichten. Und deshalb entscheiden sich Anne und Marco, wenn auch schweren Herzens dazu, dass sie ihre kleine Tochter, die Cora heißt und noch im Säuglingsalter ist, eben zu Hause lassen. Und sie denken sich, dass sie ja die ganze Zeit über immer das Babyphone dabei haben. Sie sind ja auch nur eine Tür weiter. Und da, ja, sind sie der Meinung, dass das Ganze schon in Ordnung gehen müsste. Obendrauf wechseln sie sich auch alle 30 Minuten ab, um immer mal wieder nach der Kleinen zu gucken. Und so verbringen sie eben den Abend. Und als sie dann nachts endlich nach Hause zurückkehren, passiert aber doch das Unfassbare. Als Anne und Marco nämlich nach Hause kommen, ist das Kinderbettchen leer und Cora ist verschwunden. Sie rufen natürlich sofort die Kriminalpolizei und ab dem Moment beginnt eine atemlose Suche mit der Fahndung nach der Kleinen und bald soll nichts und niemand mehr ausgeschlossen werden, wenn es eben darum geht, den Entführer von Cora zu finden und ihr Verschwinden aufzuklären. Die Geschichte wird dabei immer abwechselnd aus Annes und aus Marcos Sicht erzählt. Gelegentlich erfährt man aber auch mehr aus der Perspektive des leitenden Ermittlers, der Rasbeck heißt. Sprachlich findet die Erzählung dabei immer im Präsens statt, also in der Gegenwart, in der dritten Person Singular. Also als Beispiel, Anne sieht, dass das Bettchen leer ist, sie schreit. So ungefähr, dass ihr euch was vorstellen könnt. Und ich muss sagen, diese Erzählweise war für mich anfangs doch echt gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Und ich habe dann auch wirklich eine Weile gebraucht, um mich in diesen Stil dieser Geschichte einzufinden. Als das dann aber gelungen war, muss ich sagen, konnte ich unheimlich gut in diese Geschichte abtauchen. Ja, und während ich zunächst noch geglaubt habe, dass die Geschichte in eher langsamem Tempo erzählt werden würde, hat sie dann nach einiger Zeit doch wirklich an Fahrt aufgenommen. Und bald gab es dann doch ein recht rasantes Tempo, in dem einige Wendungen aufeinander gefolgt sind, die mich doch echt überrascht haben. Ja, und die mich auch gut unterhalten haben, muss ich sagen. Nebenher wurden dann noch immer weitere Geheimnisse aufgedeckt von allen Beteiligten. Ja, und beim ein oder anderen Geheimnis, das da so zutage getreten ist, ja, musste ich doch auch mal durchschnaufen und meinen Atem wieder sammeln. Shari LaPena erschafft außerdem eine besonders düstere Atmosphäre dadurch, dass sie die Geschichte mit der Thematik rund um psychische Erkrankungen sozusagen verwebt, kann man sagen. Und dabei geht sie, wie ich finde, auf eine sehr glaubwürdige Art und Weise auf Annes postpartale Depression ein, die sie eben seit der Geburt ihrer kleinen Tochter hat und die ihr wirklich unheimlich zu schaffen macht. Anne verzweifelt nämlich immer mehr und versinkt nach dem Verschwinden von Cora immer tiefer in so einer ganz erdrückenden Düsternis. Sie ertrinkt in ihren Schuldgefühlen und ja, man merkt ihr so diesen blanken Horror an, der sich in ihrem Innersten ausbreitet. Das wird natürlich auch dadurch noch schlimmer, dass die Polizei auch kaum noch Hoffnung hat, Cora eben lebend wiederzufinden. Und obwohl ich es ja auch immer sehr, sehr spannend finde, wenn psychologisch interessante Aspekte in so einer Geschichte vorkommen und Eingang in so eine Geschichte finden, muss ich trotzdem sagen, dass ich im Falle von The Couple Next Door auch in gewisser Weise gespalten bin. Und ich werde euch ein bisschen versuchen zu erklären, warum. Denn bei der Beschreibung von Annes postpartaler Depression bleibt es nicht. Es kommt noch ein weiteres, ganz anderes psychisches Störungsbild einer Person der Geschichte sozusagen dazu. Und dieses Störungsbild spielt auch noch eine ganz wichtige Rolle in der Geschichte. Ich gehe nicht näher drauf ein, um euch nicht zu spoilern. Und auch wenn es Sherry LaPena wirklich unheimlich toll gelingt, diesen gruseligen Aspekt sehr spannend und sehr gekonnt in ihren Thriller einzubauen, bin ich mir dennoch bis jetzt nicht sicher, ob ich damit so glücklich bin. Denn natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass ein Thriller geschrieben wird, um zu unterhalten, um den Leser zu schockieren und ja, um ihn auch in Atem zu halten irgendwo, das ist ganz klar. Das bedeutet natürlich auch, dass ein Thriller nicht den Anspruch erhebt oder auch nicht die Absicht oder den Zweck hat, in irgendeiner Weise Aufklärung zum Thema psychische Erkrankungen zu leisten. Kann er wahrscheinlich auch nicht. Allerdings geschieht in The Couple Next Door genau das, was eben auch in so vielen anderen Thrillern passiert. Und zwar wird da das Thema psychische Erkrankung als Stilmittel verwendet, um eben so ja, die gesamte Düsternis und den dunkelsten Horror der menschlichen Seele heraufzubeschwören, gewissermaßen. Und auch wenn dies der Geschichte natürlich das entsprechende Gänsehautfeeling gegeben hat, das mir auch gut gefallen hat, hilft eben eine solche Vorgehensweise nicht wirklich dabei, Vorurteile und vielleicht auch Stigmata auszuräumen, die es halt in unserer Gesellschaft leider immer noch gibt im Hinblick auf psychische Erkrankungen. Und das ist was ich immer ein bisschen schwierig finde. Ihr merkt, an der Stelle bin ich schon zwiegespalten, was dieses Buch angeht. Denn auf der einen Seite hat mich The Couple Next Door wirklich großartigst unterhalten, muss ich sagen. Es gibt eine ganz bedrückende, unterschwellig panische Stimmung, ja, die in so einer zutiefst düsteren und undurchsichtigen, kann man sagen, Erzählatmosphäre stattfindet. Und es hat mir sehr gut gefallen. Das hat mich gegruselt und es hat mich auch unheimlich gut unterhalten. Allerdings hätte ich mir wenigstens ein Nachwort gewünscht von Sherry LaPena, in dem sie eben nochmals auf die von ihr thematisierten psychischen Störungsbilder eingeht. Und das war leider nicht der Fall und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich mir vorstellen könnte, dass diese Thematik eben noch ein bisschen Einordnung bedarf. Ja, aber wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, einen super spannenden und dunklen, bedrückenden Thriller zu lesen, wenn ihr Lust habt auf die ein oder andere Überraschung, die euch wirklich umpustet und wenn ihr wirklich eine Geschichte lesen wollt, die einen bis zur letzten Seite, und ich meine wirklich bis zur letzten Seite, fesseln kann, dann kann ich euch The Couple Next Door wirklich sehr empfehlen. Ich werde mir definitiv auch noch weitere Bücher von Sherry LaPena zulegen, da mir ihre Art und Weise, Geschichten aufzubauen und zu erzählen, echt sehr gut gefallen hat. Das Buch ist im Lübbe Verlag erschienen und hat 325 Seiten. Als drittes Buch habe ich diesen Monat 1000 kleine Lügen von Leanne Moriarty gelesen. Ja, und dieses Buch hatte ich irgendwie schon ganz lange auf meiner Wunschliste und ich konnte es dann echt kaum erwarten, mal damit anzufangen, als ich es dann zu Hause hatte. Ja, und ich hatte eigentlich zuerst erwartet, dass das Ganze so eine Art Mystery-Geschichte vielleicht wird, ja, die so in Richtung Pretty Little Liars geht, vielleicht nur mit erwachsenen Protagonisten oder so. Und ja, daher hatte ich bestimmt eine spannende Geschichte erwartet, aber ich hatte jetzt nichts allzu Ernsthaftes oder Tiefgreifendes erwartet. Ja, und wie sich herausgestellt hat, sollte ich mich da in meiner Erwartungshaltung aber komplett getäuscht haben. Denn der Roman 1000 kleine Lügen war doch ganz anders, als ich gedacht hätte. Und ich kann euch schon mal verraten, dass ich dieses Buch definitiv einen Platz unter meinen Jahreshighlights 2020 gesichert hat. Der Roman erzählt die Geschichte von drei Frauen, die in dem kleinen australischen Küstenörtchen Piriwee leben. Ich finde den Namen total niedlich irgendwie, von Piriwee. Ja, willkommen in Australien. Genau, und da haben wir als erstes Jane. Sie ist eine alleinerziehende Mutter, Anfang 20 und damit eben noch ganz, ganz jung. Und sie zieht mit ihrem kleinen Sohn Ziggy scheinbar aus so einer Laune heraus eben nach Piriwee. Und bald macht Jane dann dort die Bekanntschaft der resoluten und humorvollen Powerfrau Madeline, deren jüngste Tochter mit Janes Sohn Ziggy eben gemeinsam auch eingeschult wird. Und als dritte Frau im Bunde ist da dann auch noch die atemberaubend schöne Celeste. Ja, und die ist wirklich, ja, so eine richtige Schönheit, so eine richtige Social-Media-Schönheit, wie man sie eben so von Instagram und so kennt. Ja, und manchmal wirkt sie, als sei sie mit ihren Gedanken vielleicht ein bisschen woanders, aber sie ist eben auch eine liebevolle Mama von Zwillingen, von Zwillingssöhnen, die sie hat, und die gehen eben auch in die gleiche Klasse wie Siggi. Und die Geschichte selbst beginnt am ersten Schultag der Kleinen, als Jane und die anderen Mamas eben dort an der Grundschule ankommen. Und gleich bei diesem Ereignis geschieht Folgendes. Jane und ihr Sohn Siggi geraten sofort auf das Radar der Schulgemeinschaft, denn ein kleines Mädchen wirft Siggi nämlich vor, sie in der Schule angegriffen und brutal gewürgt zu haben. Jane glaubt aber ihrem Sohn, der eigentlich total sanftmütig und zurückhaltend ist, als er seine Unschuld beteuert. Er sagt, er hat dem Mädchen nicht wehgetan und er hat gar nichts gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt dann entspinnt sich hier im idyllischen Küstenstädtchen Piriwi eine ganz brodelnde Atmosphäre. Da gibt's Gerüchte, Geheimnisse, Lügen und Intrigen. Und schließlich, gegen Ende des Buches, gipfelt das alles dann in einer dramatischen Katastrophe auf einem abendlichen Schulfest, bei der sogar ein Mensch getötet wird. Und keine Sorge, ich habe euch jetzt nicht gespoilert, das Ganze steht sogar auf dem Klappentext, also keine Angst vor Spoilern. Ja, und die Geschichte selbst fängt einige Monate vor dieser erwähnten Katastrophe an und jedes Kapitel beginnt dabei immer aus einer Art Rückschau heraus mit den zunächst ziemlich verwirrend wirkenden Aussagen von unterschiedlichen Einwohnern der Stadt, die sich der Polizei gegenüber zu den Geschehnissen äußern, die zum Tod einer Person auf dem Schulfest gegen Ende des Buches eben geführt haben. Sollen. Und am Anfang, muss ich sagen, hat mich das total verwirrt, weil ich immer das Gefühl hatte, so viele Stimmen und so viele Meinungen kaum zu verstehen und die auch gar nicht verarbeiten zu können. Und irgendwie hat sich das für mich angefühlt, als würden da wahnsinnig viele Menschen und Stimmen durcheinander quatschen und mir den Durchblick in der Geschichte erschweren. Aber nach einiger Zeit kam ich dann immer besser mit und dann habe ich gemerkt, dass genau das ein geniales Stilmittel der Autorin war. Denn vor jedem Kapitel, das dann im Übrigen ganz normal die chronologische Geschichte der drei Frauen, Jane, Madeline und Celeste, dann weitererzählt, kommen zunächst immer alle möglichen Leute mit ihren teilweise echt infamen und unbegründeten Anschuldigungen zu Wort. Und ja, da merkt man, dass die wirklich so unqualifizierte Meinungen raushauen und dass sie sensationssüchtige Gerüchte einfach nur verbreiten wollen. Und so spürt der Leser mit der Zeit immer stärker, unter welchem Druck Jane und ihre Freundinnen zunehmend stehen. Und dabei wird das Kapitel, das dann immer folgt und dann ganz normal eben erzählt wird, immer abwechselnd aus Janes, Madelines und Celestes Perspektive erzählt, in dem Fall immer in der dritten Person Singular und nicht als Ich-Erzählung. Wie gesagt, hatte ich eben eher leichtere Krimikost vielleicht oder sowas Mystery-artiges erwartet mit so einem Touch Desperate Housewives oder Pretty Little Liars vielleicht. Und auch wenn es davon ja auch durchaus einige Elemente gab, ist dieser Roman aber doch noch facettenreicher und tatsächlich doch noch viel tiefgründiger und auch streckenweise erschütternder. Ich hätte zum Beispiel auch nie erwartet, dass sich dieses Buch mit so ernsthaften und psychologisch sehr interessanten Themen wie häuslicher Gewalt oder sexueller Gewalt und körperlichem Missbrauch befassen würde. Denn relativ bald in der Geschichte schauen wir in Piriwi nämlich hinter die scheinbar perfekten Fassaden der nach außen hin so perfekt wirkenden Familien. Und was mich an diesem Buch an dieser Stelle unfassbar beeindruckt und berührt hat, ist vor allem die Tatsache, dass Liane Moriarty hier drei ganz unglaublich sympathische Protagonistinnen erschaffen hat, die man ja einfach sofort ins Herz schließen muss. Man kann es echt gar nicht anders sagen. Dabei sind auch ganz große Teile des Buches dann auch den Gedanken gewidmet und so den innerlichen Reflexionen, die diese drei Frauen so haben. Und selbst wenn man sich als Leser zum Beispiel nie vorstellen könnte, dass man selbst solche Gewalterfahrungen oder solche Druckerfahrungen erdulden würde wie die Protagonistinnen, denn ja, sind wir ehrlich, wir als Leser würden uns doch sowas Ungeheuerliches nie gefallen lassen, oder? Obwohl das alles so ist, schafft Liane Moriarty hier was ganz Großartiges. Denn durch diese unheimlich sympathischen Protagonistinnen auf der einen Seite und deren so realistischen Reflexionen auf der anderen Seite werden ihre Erfahrungen und ihre Lebenssituationen für den Leser total nachvollziehbar und diese gesamte Grausamkeit und diese Verzweiflung wird plötzlich verständlich. Und ich hätte mir sowas nie vorstellen können. Aber plötzlich habe ich mich doch mehrfach dabei ertappt, wie ich immer mal wieder genickt habe und auf einmal wirklich angefangen habe, nachvollziehen zu können, was eine Frau dazu bringen könnte, zum Beispiel häusliche Gewalt zu erdulden und das über eine längere Zeit hinweg und all das ohne Konsequenzen zu ziehen. Und da merkt man auch, dass Liane Moriarty ganz eingehend recherchiert hat und sie schafft es eben durch ganz empathische Reflexionen ihrer Protagonistinnen, dass wir als Leser plötzlich merken, wir würden uns wahrscheinlich gar nicht anders verhalten. Und das finde ich eine großartige Leistung in diesem Buch. Denn ja, das ist eine ganz geniale und hochempathische Art und Weise, ganz ohne nervigen Zeigefinger oder so, wie wir als Leser vor Augen geführt bekommen, dass das Erdulden von häuslicher Gewalt überhaupt nichts mit Schwäche zu tun hat. Darüber hinaus haben die drei Protagonistinnen auch noch ihre persönlichen, ja, mehr oder weniger düsteren Geheimnisse. Und diese Geheimnisse lüften wir so im Laufe der Zeit und lernen sie immer besser zu verstehen. Und was mich da sehr überrascht hat, ist, wie es Liane Moriarty geschafft hat, alle diese Geheimnisse zum Schluss auf so eine unerwartete Weise zusammenzuführen und gewissermaßen auch zu verdichten. Und das gipfelt dann eben in einem wirklich, ja, man kann es nur als furios bezeichnen, in einem furiosen Finale, das mir echt den Atem geraubt hat. Das kann man nicht anders formulieren. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sich meine Beschreibung dieses Buches für den einen oder anderen vielleicht sehr extrem anhört oder sehr ernsthaft anhört und dass das für euch vielleicht auch nach richtig schwerer Kost klingen könnte. Und da kann ich nur sagen, lasst euch bitte davon nicht abschrecken. Ich sage das noch mit einer kleinen Ergänzung bzw. einer kleinen Einschränkung. Ich kann euch dieses Buch nur empfehlen, es sei denn, dass diese Themen, die ich eben genannt habe, für euch persönlich vielleicht Trigger sein könnten. Wenn ihr schon wisst, dass das Trigger für euch sind, häusliche Gewalt oder sexuelle Gewalterfahrungen, dann würde ich euch unbedingt für dieses Buch eine Triggerwarnung mitgeben wollen und würde euch bitten, dass ihr euch nochmal eingehend über das Buch informiert, wenn ihr es lesen möchtet, oder es ansonsten einmal auslasst und es einfach nicht lest. Ansonsten, wenn ihr im Allgemeinen mit diesen Themen erstmal kein Problem habt, kann ich euch dieses Buch sehr empfehlen. Ich kann aus meiner Perspektive sagen, dass ich normalerweise bei Geschichten mit Themen, wie sie in 1000 kleine Lügen auftauchen, auch eher zögerlich bin. Ich bin halt ein kleines Sensibelchen und ja, da kann ich euch aber wirklich nur empfehlen, selbst wenn ihr vielleicht von der sensiblen Seite seid, ja, dieses Buch könnte trotzdem wirklich was für euch sein. Denn zum einen sorgen diese drei großartigen, liebenswerten Protagonistinnen, ich weiß, ich habe es schon öfter gesagt, aber ich fand die einfach so klasse, diese drei Frauen. Diese drei Protagonistinnen sind so liebenswert und ihre Gedanken sind so zutiefst verständlich und nachvollziehbar, dass man sich einfach mit ihnen verbunden fühlen muss. Das ist fast, als würde man was über eine richtig tolle Freundin lesen, die man ganz doll ins Herz geschlossen hat. Und zum anderen ist es auch so, dass Liane Moriarty all dieser Ernsthaftigkeit zum Trotz auch ganz viele humorvolle Szenen einbaut, in denen ich auch das ein oder andere Mal echt lachen musste oder zumindest schmunzeln musste. Und zudem hat das Buch auch noch eine ganz tolle, fast heimelig-sommerliche Atmosphäre. Das ist so ein bisschen auch, ja, das Gefühl, dass ich mit dem Jingle, den ich eingangs zu diesem Buch jetzt hier eingeblendet habe, was ich damit verbinde. Das ist so was ganz Leichtes, Sommerliches. Und ich muss sagen, ich war einfach unfassbar gerne in Piriwee, weil ich dieses gemütliche Küstenstädtchen richtig gespürt habe. Und alleine Piriwee und das Gefühl, dort zu sein, wäre für mich Grund genug, nochmal dieses Buch zu lesen. Ja, weil es einfach eine großartige Atmosphäre hatte. Ja, und schließlich gibt's auch noch so ein kleines Goodie am Rande. Denn ganz zum Schluss erzählt Liane Moriarty dann auch noch eine kleine, sehr, sehr niedliche, warmherzig erzählte Liebesgeschichte, die garantiert überhaupt nicht kitschig ist und die sich einfach nur toll liest. Und ja, wenn ihr mich schon ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass ich ja nicht der größte Fan von Liebesgeschichten bin. Aber die war einfach nur niedlich und emotional und eben auch ganz kurz und hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt war 1000 kleine Lügen von Liane Moriarty für mich ein echter Volltreffer. Und ich mochte die Autorin tatsächlich auch so super gerne lesen, dass ich mir gleich noch weitere Bücher von ihr geholt habe, die habe ich antiquarisch noch ergattert. Und ja, ich kann euch einfach nur für dieses Buch eine ganz, ganz, ganz große Leseempfehlung geben. Und ja, für mich war es definitiv ein Highlight im Jahr 2020. Das Buch ist im Lübbe Verlag erschienen und hat 492 Seiten. Als viertes und letztes Buch habe ich den Roman »Wie man die Zeit anhält« von Matt Haig gelesen. Tom Hazard, der Protagonist der Geschichte, scheint ein ganz normaler Mensch zu sein, so wie du und ich. Er lebt seit kurzem in London, er hat dort als Geschichtslehrer an einer Schule angefangen und hat auch eine neue, bezaubernde Kollegin kennengelernt, und zwar die Französischlehrerin Camille. Und da wirkt eigentlich auf den ersten Blick alles normal und weiter nichts unauffällig. Doch Tom hat ein schwerwiegendes Geheimnis. Obwohl er aussieht, als wäre er gerade mal 40 Jahre alt, lebt er aber in Wirklichkeit schon seit über 400 Jahren. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann das sein, wo kommt das her, was soll das? Es ist so, dass Tom aufgrund einer sehr seltenen genetischen Disposition nur extrem langsam altert. Ja, und natürlich wird dann deutlich, wenn er schon seit über 400 Jahren lebt, da muss er doch schon einiges erlebt haben. Und genau das ist der Fall. Denn Tom Hazard hat schon das elisabethanische England erlebt, in Zeiten, als Shakespeare noch höchstpersönlich auf der Bühne gestanden ist und als die Pest durch Europa gefegt ist. Aber er war auch mit Captain Cook auf Reisen in die Südsee und er hat auch in Paris der 20er Jahre für Flapper Girls schon Klavier gespielt. Also er hat schon wahnsinnig viel erlebt. Und all dies hat aber auch seinen Preis, muss man sagen. Denn abgesehen davon, dass er alle 7 Jahre seine Identität wechseln muss und auch seinen Wohnort verändern muss und immer umziehen muss, ist er dazu obendrauf noch unendlich einsam. Und er muss die Last von schmerzhaften emotionalen Erinnerungen aus Jahrhunderten mit sich rumschleppen. Und was ihn dabei aufrecht erhält, ist einzig und allein die unermüdliche Suche nach seiner Tochter Marion, von der Tom ausgeht, dass sie dieselbe genetische Disposition hat wie er, also dass sie auch nur langsam altert. Und deshalb sucht er sie unermüdlich, weil er sie verloren hat. Und das ist das Einzige, was ihn eigentlich am Leben erhält, weil er eigentlich auf dieses Leben, das schon so lange andauert, überhaupt keine Lust mehr hat. Aber dann begegnet er, wie gesagt, seiner neuen Kollegin Camille. Und die scheint es doch zu schaffen, seinen Panzer, den er sich zugelegt hat im Laufe der Jahrhunderte, ganz, ganz langsam aufzubrechen. Aber Tom ist sehr wachsam und sehr zögerlich, denn er weiß, dass es nicht nur wahnsinnig schwierig wäre und vermutlich auch sehr schmerzhaft, sich wieder zu verlieben. Es wäre obendrauf auch sehr gefährlich, und zwar nicht nur für ihn, sondern auch für Camille. Denn Tom muss sich an die Regeln der Albatros-Gesellschaft halten. Die Albatros-Gesellschaft ist eine ziemlich undurchsichtige Untergrundorganisation, die Menschen wie Tom beschützt und eben nach ihren eigenen rücksichtslosen Regeln spielt an der Stelle. Also diese Untergrundorganisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit derselben genetischen Disposition wie Tom eben vor der Außenwelt zu beschützen. Und da werden oftmals Mittel angewandt, die durchaus fragwürdig sind. Und ja, die Mitglieder dieser Organisation, zu der eben Tom auch gehört, müssen sich diesen Regeln eben unterwerfen. Und ich kann euch sagen, ich mochte dieses Buch unheimlich. Zum einen ist es in mehrere Erzählstränge aufgeteilt, die zu unterschiedlichen Zeiten in Toms Leben spielen. Da erleben wir Tom dann unter anderem mal im elisabethanischen England, wie er gemeinsam mit Shakespeare zum Beispiel auf der Bühne steht oder wie er ja die Pest erleben muss, die durch Europa fegt. Aber wir erleben ihn auch in der Südsee im 18. Jahrhundert auf Reisen mit Thomas Cook oder eben im Paris der 20er Jahre, wo so ja, der Geist der Flapper Girls unterwegs ist, was auch sehr, sehr viel Flair hat, muss man sagen. Und diese Stellen wechseln sich immer mit der Gegenwart ab, in der Tom in London eben als Geschichtslehrer lebt. Und dabei waren die Kapitel von ihrer Länge her immer super angenehm, wie ich fand, also weder zu lang noch zu kurz, sodass es wirklich immer viel Abwechslung in der Geschichte gab und dass man nie zu lange in einer Epoche irgendwie verharren musste oder so. Also ich fand es sehr, sehr, sehr abwechslungsreich und ja, es war eine Geschichte voller Erlebnisse und voller Flair, kann ich nur sagen. Ja, und was mich an dieser Geschichte allerdings am allermeisten fasziniert und auch berührt hat, war diese Weisheit, die an so vielen Stellen aus diesem Buch spricht und die so wunderbar auch zu der feinsinnigen Sprache passt, die Matt Haig eben hat. Tom stellt zum Beispiel an einer Stelle des Buches fest, dass ein großes Problem der Menschheit ist, dass ihr Leben einfach zu kurz ist. Denn würden wir alle nur lange genug leben, so wie Tom zum Beispiel, dann würde jeder Mensch feststellen, dass Dinge wie Nationalität, Hautfarbe oder ja die Zugehörigkeit zu irgendwelchen Schichten oder Gruppen eigentlich gar keine große Bedeutung haben. Denn jeder wäre im Laufe der Jahrhunderte irgendwann mal Gewinner, aber auch irgendwann einmal Verlierer. Irgendwann würde jeder mal die Erfahrung machen, wie es ist, seine Heimat zu verlieren und Flüchtling zu sein oder durch einen Krieg alles zu verlieren, was man liebt. Und diesen Gedanken fand ich so tiefgründig und so wahr. Und ich hätte mir sehr viele Stellen aus diesem Buch wirklich rausschreiben können. Und ich glaube, ich werde es auch noch nachholen und mir wirklich nochmal alle Stellen in ein Notizbuch reinnotieren, weil es einfach unheimlich schön war. Ein einziger kleiner Kritikpunkt meinerseits, den ich gern noch loswerden würde, war allerdings das Ende. Denn am Ende bekommt Tom ja eine wesentliche Erkenntnis sozusagen. Und diese Erkenntnis kommt für mich am Ende etwas zu schnell. Ich hätte mir hier gewünscht, dass sich Matt Haig noch etwas mehr Zeit gelassen hätte, um eben diese Entwicklung in Toms Innerem weiter vorzubereiten. Aber das muss euch nicht so gehen, das war mein Empfinden an der Stelle, aber das wäre auch tatsächlich der einzige Kritikpunkt, den ich zu diesem Buch hätte. So, wenn ihr also mal Lust habt, eine tiefgründige Geschichte mit historischem Flair zu lesen, wenn ihr Lust auf eine ganz feinsinnige, fast poetische Sprache habt und sympathische Charaktere, wenn ihr Lust habt auf ein Buch, das euch weise Gedanken mitgibt und euch zum Nachdenken anregt, dann sei euch »Wie man die Zeit anhält« von Matt Haig wirklich sehr ans Herz gelegt. Das Buch ist im DTV-Verlag erschienen und hat 380 Seiten. Ja, das war's jetzt auch schon wieder für meinen Lesemonat Juni. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Zuhören und vielleicht war ja auch die ein oder andere Leseinspiration für euch dabei. Vielleicht habt ihr ja auch das ein oder andere Buch davon selbst schon gelesen. Ich würde mich jedenfalls tierisch freuen, wenn wir uns ein bisschen darüber austauschen. Ihr könnt gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Ansonsten freue ich mich auch sehr über Kommentare oder Rezensionen, wenn ihr mir folgt hier mit meinem Podcast. Oder wenn ihr mir eine positive Bewertung dalasst, je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade anhört. Und ansonsten freue ich mich schon sehr, wenn wir uns spätestens im Juli zu meinem Lesemonat Juli dann wieder hören. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, viel Spaß beim Lesen und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ciao!